Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist
der stellvertretende Chefredakteur der Zeit, Bernd Ulrich, heute zum ersten Mal hier bei uns in Studio 9 und ich freue mich darüber sehr, weil ich nämlich seit vielen, vielen Jahren mit großer Freude und wie sagt man so schön, mit Erkenntnisgewinn seine Texte lese in der Zeit. Bernd Ulrich, herzlich willkommen, schönen guten Tag.
Ja, schönen Dank, hallo.
Wir schauen auf diesen Freitag und da gibt es ein Thema, das heute Morgen bei uns in der Redaktionskonferenz so immer weiter nach unten gerutscht ist in der Prioritätenliste, nämlich das neue Infektionsschutzgesetz, also übersetzt die neuen Corona-Regeln für uns alle. Heute hat der Bundesrat das am Vormittag beschlossen. Und ich dachte so, das ist ja schon verrückt, ne? Also wie, wenn wir da vor einem Jahr oder auch noch vor ein bisschen mehr als einem halben Jahr raufgeschaut hätten, dann wäre das wahrscheinlich eines der Top-Themen gewesen. Und jetzt frage ich mich, liegt das daran, dass es einfach auch wirklich de facto nicht mehr so wichtig ist oder haben wir eben immer doch nur Platz im Kopf für eine große Krise?
Oh, ich glaube, wir haben schon mehr als zwei große Krisen. Aber ich persönlich bin über jedes Gespräch dankbar, dass ich über Corona nicht führen muss. Mehr, es war einfach zu viel.
Okay, gut. Dann machen wir an dieser Stelle einen Punkt und schauen in der Tat auf, die eine große Krise, die aber natürlich auch mit der anderen großen Krise zusammenhängt, die Energiekrise, kommen sicherlich auch zu einem ihrer großen Themen, nämlich der Klimakrise.
Und ist auch eines ihrer großen Themen, die Klimakrise, oder?
Ja, also Sie meinen für mich ganz persönlich.
Für jeden.
Ja, aber für Sie auch journalistisch. Ne?
Ach so.
Ja, für mich natürlich auch, aber so als Moderator habe ich immer das Gefühl, ich hab so viele Themen auf der Liste, aber wenn Sie es im Sinne eines engagierten Demokraten und Bürgers meinen, dann haben Sie wahrscheinlich recht. Sie können ja mal drüber nachdenken, wie das für Sie ist, die Sie uns heute zuhören im Radio oder auch im Podcast, eine Stunde Radio, 30 Minuten Podcast. Schön, dass Sie dabei sind. Wir schauen gleich erstmal auf die Energiepreise und die Frage, was tut der Staat? Die Bundesregierung übernimmt die Kontrolle über Rosneft Deutschland, also über das, was der russische Ölkonzern in Deutschland so tut und im Zweifel eben auch lassen könnte und auch lassen muss ab Januar, wenn das Ölembargo kommt. Es geht da vor allem um die Raffinerie in Schwedt an der polnischen Grenze, an der Oder, deren Betrieb durch diesen Weg gesichert werden soll, aber auch um Standorte in Karlsruhe und in Bayern. Bernd Ulrich ist mein Gast heute, stellvertretender Chefredakteur der Zeit. Herr Ulrich, das ist ja in gewisser Weise erstmal was politisch-technisches, was da stattfindet, diese Treuhandübernahme. Aber es zeigt ja doch, wie massiv der Staat gerade eingreifen muss, um so etwas wie eine Grundversorgung sicherzustellen.
Absolut. Die ganze Krise mit Russland führt dazu oder verstärkt eine Tendenz, die sowieso da ist, dass der Staat sozusagen als der Gesamtunternehmer agieren muss. Ich war zufällig in Schwedt, als der Wirtschaftsminister auch da war und seinen Auftritt hatte. Und er hat praktisch gesprochen wie so ein Gesamtunternehmer und gesagt, er habe gerade eben mit dem CEO von Shell telefoniert, um einen Tanker zu besorgen. Ich habe dann mir gedacht, haben Sie vielleicht auch drüber gesprochen, ob die Vorhänge an den Fenstern, welche Farbe die haben sollen. Also ich meine damit, das ist ein bisschen karikiert, aber ich meine damit, das ist schon wirklich der Staat als Unternehmer in sehr hoher Konkretionsgrad.
Kriegen das schon mit, also bei ihrem Gardinenbild, so eine gewisse Sorge auch der Überforderung?
Auf jeden Fall, also dass ich recherchiere seit einem halben Jahr über das Wirtschafts- und Klimaministerium und muss sagen, was da jetzt in Wellen immer weiter auf die zukommt, ist, glaube ich, auf Dauer so nicht ganz gut durchzuhalten. Aber es ist insgesamt eine Tendenz, wenn es mal ganz philosophisch oder abstrakt betrachtet, unsere Lebensweise hat Kollateralwirkungen erzeugt, die so groß geworden sind und die jetzt zu uns zurückkommen, dass nur noch der Staat sie praktisch überhaupt bewältigen kann, im ersten Schwung jedenfalls. Und das sehen wir jetzt hier, deswegen wird jetzt Rosneft erstmal verstaatlicht.
Ja, ich meine, das ist natürlich auch ein interessanter Punkt. Ich habe einen Tweet von Ihnen gesehen, da ging es um den jetzt wieder aufkeimenden Konflikt Aserbaidschan, Armenien. Fossilität und Frieden, Fossilität und Demokratie widersprechen sich. Mhm. Wenn wir uns das jetzt, diese konkrete Aktion, diese politische Aktion, diese Staatsübernahme des Konzerns anschauen und erstmal das Sicherstellen des Betriebs, das ist im Prinzip erstmal nur Reparatur. Das ist ja noch keine Politik nach vorne, ne? Aber wahrscheinlich trotzdem erstmal alternativlos an dieser Stelle.
Ja, ich glaube, dass momentan, deswegen ist die Lage dramatisch, zwei Dinge gleichzeitig passieren. Der Wechsel von russischen fossilen Energien zu allen anderen, mit Risiken wiederum auch. Und der Wechsel vom Fossilen zum Regenerativen. Das muss in einem Schwung laufen und das geht natürlich nicht reibungslos. Und man muss auch sich die Frage stellen, ob wir nicht jetzt dabei sind, durch die Abkehr von russischen fossilen Energien neue fossile Infrastruktur aufzubauen mit LNG-Terminals und Verträge einzugehen, die eigentlich dann wieder in 2 Jahren gekündigt werden müssen, weil wir diese fossilen Energien, die wir jetzt woanders kaufen, vielleicht gar nicht mehr brauchen oder brauchen dürfen.
Das ist ja die Frage, die sich mir immer wieder stellt, gerade in diesen Monaten seit Kriegsbeginn, ob das jetzt eigentlich der große Push ist in die Energiewende, in die Abkehr von den fossilen Energieträgern, weil wir eben auch diese massive politische Abhängigkeit jetzt vor Augen geführt bekommen haben. Oder ob wir eben, ne, wie Sie es gerade schon angedeutet haben, letztendlich aus dieser Notsituation heraus eigentlich vielleicht sogar da Dinge verlängern. Haben Sie schon ein Bild oder wagen Sie schon irgendwie eine Prognose dazu treffen?
Na, es ist ganz schwer, das sozusagen auszurechnen, weil alles zu schnell und zu durcheinander geht. Ich glaube, dass diese LNG-Terminals, dass wir da uns überkaufen sozusagen, dass wir mehr Infrastruktur da schaffen, als wir am Ende haben können. Aber die sollen ja dann wiederum transformierbar sein in Wasserstoff. Und insofern, aber ich vermute mal, dass es eine Menge Stranded Assets geben wird, also Investitionen in fossile Infrastruktur, die dann nicht bis zur Amortisation aufrechterhalten werden können wegen der Klimaziele.
Das Problem ist ja wirklich der Faktor Zeit, ne? Die Energierechnung für die Menschen, für die Bürgerinnen und Bürger, auch für die Unternehmen kommen ja jetzt, die kommen im Herbst dann mit diesen ganzen Aufschlägen. Es gibt eine frische Umfrage, in der ein Drittel der Deutschen sagt, sie machen sich Sorgen, dass sie diese Rechnung nicht werden bezahlen können. Und das ist natürlich dann für die Politik, diese ganz schwierige, konkrete Situation, darauf schneller eine Antwort zu finden, die aber letztendlich nicht Systeme zementiert, die man eigentlich überwinden will.
Ja, das ist ein Riesenproblem. Und es ist ja nicht nur eine Frage von fossil oder nicht fossil, es ist auch eine Frage von Geld. Wenn man jetzt sehr viel Geld in den Leuten gibt, was richtig ist, finde ich, damit sie ihre Gasrechnung bezahlen können, werden wir wahrscheinlich die Inflation eher anheizen mit diesen Methoden. Weil dahinter steht ja, dass wir mit dem Geld, das wir haben, nicht mehr so viel kaufen können, wie wir vorher gekauft haben. Und diese Tendenz wird sich, glaube ich, nicht mehr großartig verändern, sondern das ist die Inflation ist die Form, in der uns sozusagen signalisiert wird, dass, wie Emmanuel Macron das gesagt hat, dass die Zeiten des Überflusses vorbei sind. Also jedenfalls für die überhaupt Überfluss hatten. Also die Mehrheit der Deutschen zum Beispiel.
Wenn der Kanzler spricht, muss man nicht immer unbedingt mit gespitzten Ohren zuhören. Dafür spricht er ja ziemlich häufig. Aber wenn er, wie heute, bei der Bundeswehrtagung spricht, also seinem 100 Milliarden Euro Zeitenwendekind, und dazu noch eine große Frage im Raum steht, nämlich die, ob es Panzer, schwere Panzer für die Ukraine geben wird, dann sollte man, und wir haben es getan, allen voran unser Hauptstadtstudio-Korrespondent Panayotis Gavrilis, jetzt hier im Gespräch mit Bernd Ulrich von der Zeit und mir. Panayotis, erste Frage, fangen wir mal mit dieser P-Frage an, mit der Panzerfrage. Gab nichts vom Kanzler, das hätte ich wahrscheinlich irgendwo schon doch auch gehört.
Nee, es gab nichts. Es gab einen Satz zur Ukraine. Also er hat sich tatsächlich bei seiner Rede an die Bundeswehr, da war ja die komplette Führungsriege vor ihm und hat eben zu ihnen gesprochen. Das war nur ein Randaspekt. Er hat gesagt, denn das, was wir machen, auch in der Unterstützung der Ukraine, ist ja sehr entschieden, aber auch immer besonnen. Man hat es vielleicht ein bisschen erwartet. Man dachte, gestern hatte ja Christine Lambrecht, die Verteidigungsministerin, bei ihrer Rede bei der Bundeswehrtagung angekündigt, eben zusätzliche 2 Raketenwerfer des Typs Mars 2 und 50 gepanzerte Fahrzeuge des Typs Dingo an alle Militärexpertinnen und Experten da draußen, die Lieferung angekündigt an die Ukraine. Aber von Olaf Scholz kam nichts Konkretes, also gibt es da auch keinen Einstand.
Tja, wir sind ja alle so ein bisschen Militärexperten in der Tat geworden. Bernd Ulrich musste auch gerade lächeln. Herr Ulrich, ich habe gerade nochmal nachgeschaut. Ich hatte es im Hinterkopf, aber ich wollte auch nochmal das Veröffentlichungsjahr sehen. Sie haben ja mal ein Buch geschrieben, eine Streitschrift, wofür Deutschland Krieg führen darf und muss. 2011 war das. Ist ja indirekt ja wieder die ganz große Frage.
Ja, also Deutschland führt ja hier keinen Krieg. Das ist, glaube ich, Konsens, dass das auch nicht passieren darf. Aber wir sind natürlich trotzdem involviert. Wir sind ja auch gemeint. Also daran kann ja kein Zweifel bestehen, dass der Angriff auf die Ukraine uns mitmeint. Und jetzt führen wir seit Monaten die Diskussion um die Waffenexporte und Waffenlieferung. Und ich frage mich langsam, warum eigentlich? Ne? Also warum ist es so aufgeladen, dieses Thema? Und ich habe den Eindruck, dass in der Diskussion um die Waffenexport und welche Waffen und welche Zeitpunkt und so weiter, dass wir da eigentlich indirekt eine Tabu-Diskussion führen, nämlich über die Frage der Kriegsziele. Das kann nicht öffentlich in Deutschland groß diskutiert werden, jedenfalls nicht von PolitikerInnen, aber spielt natürlich eine Rolle. Das kann nicht diskutiert werden, weil man natürlich nicht in Deutschland darüber diskutieren kann, was die Ukraine machen soll, ob es welche Landstriche sie aufgeben sollen oder etwas in der Art. Trotzdem ist es natürlich eine wichtige Frage. Wie kann dieser Krieg eigentlich enden und wie kann Russland da rauskommen? Mhm. Und darum geht es, glaube ich, jetzt gerade in der Offensive der ukrainischen Armee ist die Frage, will man diese Offensive unterstützen, so dass vielleicht tatsächlich die Russen, die russische Armee aus der Ukraine rausgeworfen kann, werden kann, vielleicht minus die Krim. Dann ist die nächste Frage, ja, was macht Putin denn dann, wenn das bevorsteht und so. Und da gibt es, glaube ich, unterschiedliche Einschätzungen bei unterschiedlichen Parteien, auch innerhalb der Ampel. Und das drückt sich dann immer aus, dass die einen sagen, Kampfpanzer, das sind die, die sagen, wir dürfen uns von der Angst, dass Putin noch mehr ausrastet, nicht leiten lassen. Und die anderen, die sagen, warten wir mal ab, was die anderen Alliierten sagen und gucken wir mal, ich habe heute noch ein Dingo haben oder einen Ringtausch oder so, um sozusagen nicht zu sehr involviert zu werden, aber vor allem, damit es keinen zu spektakulären Sieg der Ukraine gibt.
Sie beschreiben das gerade. Ich werde Sie auch gleich nochmal fragen, ob Sie da auch eine Tendenz haben, welcher Lesart Sie jetzt zuneigen. Aber erstmal nochmal die Frage an Panayotis Gravilis. War das denn sozusagen auf dieser Ebene, wie Bernd Ulrich das gerade angesprochen hat, ein Thema bei Olaf Scholz, aber auch vielleicht insgesamt auf der Tagung?
Also er hat nochmal ganz grundsätzlich die Rolle der Bundeswehr beschrieben und hat gesagt, die Bundeswehr müsse sich im Prinzip auf die Kernaufgabe zurückbesinnen, nämlich die Landes- und Bündnisverteidigung. Alle anderen Aufgaben hätten sich diesem Auftrag unterzuordnen. Also wenn wir uns daran erinnern, Corona-Pandemie, die Organisation des Impfstoffes von einem General organisiert, aber auch die Impfzentren, wo ja auch Soldaten da waren, das ist sozusagen gut und hilfreich, aber wir müssen uns wieder, so Scholz, eben die Aufgabe muss sein, eben das Land und im NATO-Bündnis eben das zu verteidigen. Und er hat sich auch für eine verstärkte europäische Zusammenarbeit in Rüstungsfragen ausgesprochen. Seine Argumentation ist, es gibt viel zu viele Waffen in Europa, zu viele Waffensysteme, das sei zu unübersichtlich. Und, das fand ich auch noch einen interessanten Punkt, er hat sich dafür ausgesprochen, die strengen Regeln für die Ausfuhr von Waffen zu überprüfen, die gemeinsam in Europa hergestellt werden. Und da sei die Bundesregierung bereit, was manchen vielleicht überraschen möge, sagte er. Also ganz grundsätzlich, und ich fand noch ein Zitat, das habe ich mir noch aufgeschrieben, glaubhafte Abschreckungen bleibt das Kernelement. Er bezieht sich da auf die NATO, aber natürlich die Bundeswehr und die Bundesregierung als Teil des NATO-Bündnisses, das ist das Ziel, dass man gegenüber Russland sagt, okay, mit uns ist nicht zu spaßen, wir meinen es ernst.
Mhm. Ich meine, das beschreibt etwas, Bernd Ulrich, was so ein bisschen außerhalb dieser Frage liegt, die Sie ja gerade aufgeworfen haben. Denn ich meine, dass die Abschreckung für Deutschland, auch fürs NATO-Territorium offenbar funktioniert, hat sich gezeigt in den letzten Monaten. Aber diese Ukraine-Frage ist damit ja offen. Ich finde übrigens eine Sache, das ist ja schon ein Gedanke von Christine Lamprecht, den jetzt Olaf Scholz wieder aufgenommen hat, also die Lockerung der Ausfuhrbestimmung bei Waffen, insofern interessant, als dass es da diese Rhetorik in diese Richtung gibt, aber gleichzeitig eben diese ganz konkrete Zurückhaltung jetzt in der Liefersituation für die Ukraine. Wie passt das zusammen?
Tja. Ich glaube, das ist in der Bundesregierung ja auch umstritten. Es gibt die eine Fraktion, die Waffenexporte erleichtern will, aber nicht zu viele Waffen an die Ukraine liefern. Und die anderen, die gerne an die Ukraine was mehr liefern würden, aber nicht allgemein die Waffenexporte lockern würden. Und das, glaube ich, könnte man auch sagen, dass die einen sind die SPD und die anderen sind die Grünen. Was Scholz da macht oder sagt, da kann ich nur sagen, oh Gott, also den Gedankengang verstehe ich schon. Also Europa muss in der Lage sein, sich selber zu verteidigen, perspektivisch, weil die Amerikaner, auf die Amerikaner nicht mehr so viel Verlass ist, sagen wir mal so. Und das bedeutet einen dramatischen Wechsel in der Rüstungs- und Sicherheitspolitik für Europa, weil es faktisch ja so war, die Europäer haben ihre Waffen so gebaut und beschafft, dass es ihrer jeweiligen Wirtschaft gut tat, aber nicht unbedingt der Sicherheitslage oder der Wehrhaftigkeit. Und weil dafür waren die Amerikaner zuständig. Deswegen ist Europa trotz hoher Rüstungsausgaben nicht in der Lage, sich selbst zu verteidigen. Insofern muss es da einen Wechsel geben, da hat er recht. Jetzt dann aber zu sagen, ja, da muss sich das aber auch rentieren und deswegen müssen wir Waffen exportieren. Also wir haben ja noch andere Probleme. Wir haben zum Beispiel ein Flüchtlingsaufnahmeproblem. Und wenn jetzt in kritische Länder Waffen von uns exportiert werden, aber auch, man muss sich ja klar sein, wir dramatisieren die Ukraine-Frage, völlig zu Recht. Aber große Teile der Welt stehen mit verschränkten Armen daneben und sagen, ja, und was sagt ihr zum Jemen und was sagt ihr zu Syrien? Das interessiert euch nicht. Und jetzt mal die Vorstellung, wir liefern sozusagen an Saudi-Arabien Waffen, die dann im Jemen verwendet werden, um mal ein Beispiel zu nennen. Und dann erwarten wir von den aus der Region große Unterstützung für unsere politischen Vorhaben und für die Isolation Russlands. Ich halte das für eine heillose Perspektive.
Herr Panayotis, da fällt mir ein, das Stichwort, es ging aber auch nicht nur um die Ukraine. Also im Sinne dessen, was Herr Ulrich gerade angesprochen hat, hat der Olaf Scholz, der Bundeskanzler, das schon auch nochmal ein größeres Panorama aufgemacht.
Ja, ein größeres Panorama, und ich finde einen tatsächlichen Aspekt, das war letztendlich eine Rede nach innen, eine Rede an die Bundeswehr, und ich finde einen Aspekt ganz wichtig. Er ist noch einmal auf seine Zeitenwende-Rede eingegangen und hat auch nochmal gesagt, er hat gesagt, ich habe Klartext versprochen, bitte denken Sie nicht, dass es eine Ausnahme ist mit dem Sondervermögen, der Verteidigungshaushalt, 2% des Bruttoinlandsprodukts, dass der steigt, das gelte nach wie vor. Und ich glaube, spätestens jetzt koalitionsintern wird jetzt nachgerechnet, weil der Haushalt im Verteidigungsbereich sieht 50 Milliarden Euro vor, und wenn er, so verstehe ich Scholz, diese 2% unabhängig vom Sondervermögen rechnet, dann müsste diese Summe eben steigen. Also wir sind da, das ist sozusagen, er hat einmal den größeren Bogen gespannt, aber auch ganz konkret der Bundeswehr gesagt, ihr kriegt Geld und wir sind dran.
Panayotis Gravilis, Dankeschön schon mal ins Hauptstadtstudio. Diese Frage will ich aber gerne nochmal aufgreifen mit Bernd Ulrich, also auch diese enormen Summen. Wir haben 100 Milliarden Sondervermögen und dann eben offenbar diese Ankündigung. Ist das aus Ihrer Sicht gut und sinnvoll investiertes Geld?
Puh. Also ich glaube, das Signal der Zeitenwende und diese 100 Milliarden jedenfalls als Signal war richtig, weil Deutschland ja im Grunde, alle Regierungen haben die Bundeswehr komplett vernachlässigt. Also aus dem Widerspruch, den es in Deutschland gibt, wollen wir eine Bundeswehr, die einsatzfähig ist, oder wollen wir sie nicht, hat man so einen Kompromiss gemacht. Wir wollen eine Bundeswehr, aber sie soll nicht einsatzfähig sein. Das ist unter moralischen, intellektuellen und politischen Gesichtspunkten natürlich eine Katastrophe. Deswegen muss investiert werden in die Bundeswehr. Und das bedeutet, dass wir auch beim Investieren gucken, dass am Ende was funktioniert und nicht, dass möglichst alle Bundesländer irgendeinen Vorteil haben von den Investitionen. Das ist das, was ich gut finde daran. Aber ich meine, solche Summen aufzuwenden, ist schon auf die Dauer. Wir brauchen sehr viel Investitionen für sehr viele andere Dinge. Und es geht da nicht nur um Geld. Es geht ja auch, man kann ja nicht alles gleichzeitig bauen. Windräder und Panzer und. So, plus, und da finde ich, sollten wir mal ganz ruhig durchatmen. Wenn wir es wirklich schaffen sollten, in möglichst kurzer Zeit aus den fossilen Energien rauszukommen, das würde das bedeuten, dass wir jedenfalls, was Russland angeht, nicht mehr so viel Geld in die russische Armee investieren. Und dieses ist dann auch nicht mehr so stark, wenn sie dieses Geld nicht mehr hat. Sodass wir auch sagen können, die Bundeswehr muss sehr gut funktionieren, viel besser als bisher. Aber dass sie jetzt auf Jahre hinaus einen Aufwuchs braucht gegen eine immer schwächere russische Armee, der unsere fossilen Gelder fehlen, das sehe ich nicht so richtig ein.
Interessanter Gedanke, also quasi die erzwungene Abrüstung der anderen, also der russischen Seite.
Richtig, dadurch, ja, wir haben ja bisher, die ganze Zeit haben wir zwei Armeen finanziert. Eine, die funktioniert, und eine, die nicht funktioniert, also die russische und unsere.
Wir schauen auf die Tagesagenda, und da geht heute ein Treffen in den zweiten Tag, das Gipfeltreffen der sogenannten Shanghaier Organisation in Usbekistan. Da sind China versammelt, Russland, Iran, weitere Länder Zentralasiens gehören dazu. Ich habe das jetzt gerade mal eben den Gipfel der Autokraten genannt. Okay, Bernd Ulrich?
Ja, würde ich schon sagen. Also mit keinem von denen wollte man einen Abend verbringen.
Es zeigt sich ja, dass da eben auch, ja, vielleicht nicht neue Allianzen entstehen, aber auf jeden Fall da etwas ausgedealt wird, was dann eben zwischen Europa und Russland beispielsweise nicht mehr so gut geht. Ne? Da, am Rande wurde jetzt vereinbart zwischen Russland und China, dass 50 Milliarden Kubikmeter Erdgas dorthin wandern. Und das führt ja auch dann immer mal wieder vor Augen, wie schwierig es ist, Weltpolitik zu machen, wenn eben weite Teile der Welt, ja, anders ticken?
Anders ticken kann man sagen, ja. Aber man darf, glaube ich, die gemeinsamen Interessen dieser Herren da nicht überschätzen. Die sind vor allem vereint gegen den Westen, würde ich sagen. Und so sehr ich ja der Meinung bin, dass das 20. Jahrhundert mal langsam vorbei sein sollte, weil wir im 21. noch andere Probleme haben, so sehr ist es für diese Länder immer noch Payback-Time. Das heißt, was sie gut finden, ist, wann immer der Westen geschwächt wird. Und ich finde, dass zumindest wir im Westen nicht genug dafür tun, uns für das zu entschuldigen und zu rechtfertigen, was wir in dem restlichen Teil des Globus in den letzten Jahren und Jahrhunderten angerichtet haben. Insofern, wenn die sich sozusagen zusammentun gegen westliche Arroganz, dann möchte man denen sagen, ja, lieber arrogant als autoritär, aber trotzdem kann man an der Arroganzfront vielleicht ein bisschen was machen, um da Dampf rauszunehmen auch.
Aber würden Sie meinen, dass das an der Stelle dann hilft? Also wenn wir damit Dekolonisierungsdiskursen dann aufwarten und sagen, hier, schaut mal her, wir haben da viel falsch gemacht. Ich meine, das ist richtige Macht- und Powerpolitik, die da stattfindet, ne?
Ja, schon, aber ich habe ja gesagt, deren Interessen sind gar nicht so ähnlich. Wenn das überwölbende Interesse, den Westen zu schwächen und ihn in seiner Arroganz sozusagen zurückzuweisen, nicht sie zusammenhalten würde. Ich meine auch gar nicht nur einen Kolonialismus-Diskurs, sondern es geht ja auch um zurückliegende Dinge, also jüngst zurückliegende Dinge. Vielleicht, wenn sich die Amerikaner mal spektakulär für den Irakkrieg entschuldigen würden. Oder für ihr Gehuddel in Libyen oder für ihren Verrat an der syrischen Opposition. Das wäre doch schon mal ganz gut. So ein paar Entschuldigungen für Ereignisse aus jüngster Zeit.
Okay. Und dann? Was machen wir dann? Weil das ist ja jetzt so ein bisschen die strategische Frage. Gestern war Gabor Steingart hier zu Gast an ihrem Platz. Und der hat, als ich da so ein bisschen mit der wertegeleiteten Außenpolitik und der Idee kam, wir müssen da jetzt eben auch beispielsweise Partnern, Handelspartnern wie China stärker zeigen, welche Standards wir gesetzt sehen wollen, auf welcher Seite der Weltordnung wir sie auch gerne vermuten wollen und sehen wollen, damit es weitergeht mit dieser Kooperation, der gesagt hat, wir können uns eigentlich einen zweiten Konflikt, einen zweiten Wirtschaftskrieg überhaupt nicht leisten, erst recht nicht mit China.
Also hat er offensichtlich beides gesagt, also dass wir eine werteorientierte Außenpolitik brauchen und uns keinen Konflikt mit China leisten können.
Ja, das mit der werteorientierten Außenpolitik war eher so mein Punkt, er hat das jetzt nicht verneint, aber...
Also aus meiner Sicht ist werteorientierte Außenpolitik eigentlich langfristig orientierte Werte, Außenpolitik, das heißt, Werte sind nachhaltige Interessen und da müssen wir in der Tat gucken, dass wir uns sozusagen von den Sünden der und den Untaten der Chinesen auch sozusagen entflechten, so langsam. Also ich würde jetzt nicht zu irgendwelchen Boykotts raten. Aber was jetzt jüngst passiert ist, nicht sehr beachtet von der Öffentlichkeit, dass das Wirtschaftsministerium zum ersten Mal eine Hermes-Bürgschaft nicht gewährt hat, die VW für eine Investition in Xinjiang gestellt hatte. Also Xinjiang ist die Provinz, in der die Uiguren, geschändet und gequält werden. Und ich finde, solche Dinge sind, glaube ich, schon richtig. Aber jetzt in einem einzigen Sprung gleichzeitig sich von Russland und deren Energie unabhängig machen zu wollen und von allem anderen, das ist ja viel, viel mehr, was China angeht, im Übrigen auch regenerative Energie, da sind wir sehr abhängig von China noch, das geht nicht in einem Schwung. Aber wir müssten darüber einen Konsens herstellen. Die Frage ist ja keine Geschmackssache alleine, sondern wenn wir bereit sind, gewisse Wohlstandsverluste in Kauf zu nehmen, indem wir sagen, wir holen bestimmte Produktion zu uns zurück, da wo sie nämlich nicht mehr so billig ist. Wir werden autarker in Europa. Dann ist es ja gut, wenn wir uns darüber einig sind. Aber nur rumreden über werteorientierte Außenpolitik und dann sozusagen die Kosten nicht in Kauf nehmen wollen, das bringt nichts.
Zumal, und das macht die Sache ja noch ein bisschen komplizierter, wir haben im Prinzip so alte machtpolitische Fragen, Fragen von Krieg und Frieden, aber wir haben natürlich auch große globale Fragen, Dekarbonisierung, also wie kriegen wir das hin, das 2-Grad-Ziel, wenn es überhaupt noch zu erreichen ist, da braucht man ja im Prinzip alle. Man braucht Player, man braucht die großen Player wie China und muss es hinkriegen. Und da frage ich mich, ob das gelingen kann, im Prinzip an bestimmten Stellen Konfrontation zu fahren und gleichzeitig aber diese globale Kooperation in den großen globalen Fragen nicht aufzugeben. Sonst haben wir am Ende so eine Runde, die auch sagt, ey, ihr stresst uns sowieso mit diesem ganzen Klimaschutz, auch da steigen wir aus.
Also erstens ist 2 Grad nach den neueren Untersuchungen und Erkenntnissen kein Ziel, sondern eine Katastrophe. Also je näher wir dahin kommen, desto schwieriger wird es. Und zwar auch für alle. Es ist nicht so, dass der Westen Klimaschutz betreibt und alle anderen gucken uns dabei zu oder helfen ein bisschen mit oder so und verweigern sich dann, wenn wir in anderen Feldern in Konfrontation gehen. Das glaube ich nicht. Es gibt starke Eigeninteressen in China und in Indien und überall. Die sind, glaube ich, mehr betroffen von der Klimakrise und Klimanotstand als noch mehr als wir. Insofern glaube ich, dass man da weiter kooperieren kann, auch wenn es anderswo Konflikte gibt. Aber eigentlich das Wichtigste wäre, und das kann ich mir schon vorstellen, dass es geschieht, dass über die Klimakrise und die Klimapolitik, die globale, so ein planetares und Menschheitsbewusstsein sich immer stärker verbreitet. Wir sitzen wirklich nicht nur als Metapher, sondern wir sitzen in einem Boot und das Wasser steigt. Und da jetzt weiter, den Rest des Jahrhunderts darüber zu, so Payback-Spiele zu machen, das wird auch die Chinesen auf Dauer nicht glücklich machen.
Heute ist der Tag der Schiene. Also wir reden von denen, auf denen Züge fahren. Und außerdem tagen die Verkehrsministerinnen und Verkehrsminister in Bremen, machen sich Gedanken über ein Nachfolgeangebot für das 9-Euro-Ticket. Da hat ja der Bundesverkehrsminister Volker Wissing, FDP, eine interessante Kurve hingelegt in den letzten Wochen. Am Ende klang es dann so, als wäre das eigentlich seine Idee gewesen und nicht etwa die der Grünen. Und Wissing hat heute Morgen im Deutschlandfunk auch versprochen, dass es auf jeden Fall so was Ähnliches weitergeben soll und generell für die Schiene soll alles möglich sein.
Wir werden das Netz modernisieren und werden es upgraden zu einem Hochleistungsnetz, damit wir die vielen Verkehre, die wir heute erfreulicherweise auf der Schiene haben, auch tatsächlich pünktlich abwickeln können. Es wird nichts, was die Modernisierung und die Sanierung der Bahn angeht, an finanziellen Mitteln scheitern.
Das sagt der Verkehrsminister von der FDP. Großes Versprechen, ja. Also der Mann, dem viele ja bisher nicht unbedingt die Verkehrswende zugetraut haben. Bernd Ulrich von der Zeit, wie ist das bei Ihnen?
Ob ich ihm das zutraue? Mhm. Ich würde sagen, wenn Christian Lindner lange genug nicht hinguckt, dann könnte Volker Wissing eine Verkehrswende hinbekommen. Aber Spaß beiseite. Also was die Politik bei allen ökologischen Fragen, zu denen gehört ja auch die Verkehrsfrage, gerne nicht bespricht, ist der Zeitfaktor. Und wir brauchen einfach wahnsinnig schnell den Ausbau des Netzes. Wir brauchen neue Waggons und Personal. Und damit wir möglichst schnell von der Straße auf die Schiene umgeschaltet werden kann, vom Auto zum Zug und so weiter. Und da bin ich mir nicht so sicher, ob dafür das Geld dann da ist, weil ist ja auch ein Wettbewerb, wenn man so will, zwischen verschiedenen Bauvorhaben, die man so hat. Und ich hoffe wenigstens, dass diese Regierung nicht auch noch auf die Idee kommt, neue Autobahnen zu bauen, wo dann die Bauarbeiter hingehen, die wir eigentlich für die Schiene brauchen. Also es ist nicht nur eine Frage des Geldes, es ist auch eine Frage von Arbeitskraft und von Material. Und deswegen glaube ich dem Wissing das erst, wenn ich es sehe.
Okay, ja, diese Priorisierung, das ist natürlich echt eine entscheidende Frage. Bisher, also diese Versprechen, glaube ich, seitdem ich Verkehrspolitik verfolge, als Bürger, als Journalist, kenne ich diese Versprechen, wir investieren mehr in die Schiene. Das sind ja auch häufig Summen, die ganz, ganz ansehnlich sind.
Ja, das ist vielleicht, da muss man vielleicht eine Sache dazu sagen, das kann man sich sozusagen auch merken als Schema. Es wird ja jetzt in dieser Klima- und Ökologiekrise, der wir drin sind, werden die Regierungen immer ökologische Programme haben, Verkehrsprogramme, jetzt hier Schienennetzprogramme, die besser sind als jemals zuvor. Das heißt aber immer noch nicht, dass sie genug sind, um das zu erreichen, was man sich vorgenommen hat. Das ist ja klar, dass wir in so einer dramatischen Klimakrise, in so einer Klimawende, dass wir da bessere Programme auflegen müssen als die Regierungen davor. Das liegt auf der Hand. Aber wichtig ist, werden die Klimaziele eingehalten, ja oder nein? Und die werden beim Verkehrsministerium, soweit ich das überblicken kann, nicht eingehalten.
Ja, das ist ja amtlich, ne? Also es gab ja die Überprüfung vor kurzem, ob eben diese Budgets, die da festgelegt sind durch das Klimaschutzgesetz, eingehalten wurden im Verkehrsbereich. Der Verkehrsbereich ist weiter weg als alle anderen.
Ja, und jetzt habe ich gelesen gestern, dass die Deutschen so viel Autos kaufen wie noch nie zuvor. Das heißt, der Pro-Kopf-Autoverbrauch nimmt zu. Also manchmal meine ich auch, das Volk dreht manchmal ein bisschen durch, also wo wir dazugehören. Aber es wird eben von der Politik auch nicht klar genug angereizt und forciert, dass wir mit so viel Autos einfach keine Wende hinbekommen.
Ich glaube, das ist im Moment gerade das große in die Tasche lügen, ne, bei der Verkehrswende, dass die in der oberflächlichen, schnellen Antwort bedeutet, wir stellen die Mobilität, die individuelle Automobilität um von konventionellen Verbrenner auf Strom, auf Elektro, und dann ist es schon irgendwie in Ordnung. Dann haben wir aber, ich glaube, der Fahrzeugbestand liegt mittlerweile bei 50 Millionen Fahrzeugen in Deutschland, haben wir wahrscheinlich unterm Strich wenig gewonnen.
Genau, und da der Aufwuchs der Regenerativen kann nicht beliebig forciert werden und beschleunigt werden, und deswegen konkurriert einfach auch Wasserstoff für Glasfabriken mit Wasserstoff für Autos
für zum Beispiel. Porsche.
Ja, genau, für den Porsche von Christian Lindner, der ihm sehr total gegönnt sei.
Okay, jetzt müssen wir aber irgendwie noch bei unserem Verkehrswendegespräch die hoffnungsvolle Wende hinkriegen. Mhm. Oder sehen Sie den nicht? Weil ich habe so den Eindruck, das ist so ein Bereich, sei es durch diese Autoland-Deutschland-Tradition, die halt stark wirkt. Ja, also das ist ja im Prinzip eine Frage von der Wirtschaftslobby-Seite, aber natürlich auch ganz stark die Gewerkschaften, die eine Rolle spielen. Das ist in der DNA der Sozialdemokratie relativ stark drin, auch durch diese Verbindung durch Niedersachsen und dergleichen mehr. Ob da überhaupt eine wirkliche Politikwende möglich ist und auch praktisch umsetzbar angesichts all dieser Probleme, ja, Ressourcen, wie schnell können wir Sachen eigentlich umsetzen, ob man das hinkriegt?
Es ist schwer zu prognostizieren, aber vielleicht wäre es hilfreich, wenn in der öffentlichen Debatte, auch von der Politik, endlich mal gesagt werden würde, worum es geht. Also wir müssen uns ja die Frage stellen, wollen wir für Elektro-SUVs, die durch unsere Städte brausen, unsere Landschaft mit Windkraft zustellen? Also noch mehr, als das ohnehin nötig ist. Und das ist die Proportion. Also wie viel ist unsere Landschaft wert? Wie viel ist es uns wert, aus China die Batterien zu kaufen, von denen wir uns ja ein bisschen unabhängig machen wollen, weil wir ja eine werteorientierte Außenpolitik machen wollen und so weiter. Also was man alles für diesen Elektro-SUV auf sich nehmen muss, das müsste erstmal zum Thema gemacht werden. Und das wird aber ständig dethematisiert. Wenn es zum Thema gemacht wird, würden viele Leute wahrscheinlich sagen, Mensch, so ein SUV ist ja sogar elektrisch eine asoziale Veranstaltung.
Okay, also jeder kann sich jetzt mal fragen, wenn Sie ein SUV fahren möchten, Elektro, dann sagen wir jetzt einfach, müssen Sie sich auch ein Windrad in den Garten stellen. Und das ist vielleicht der erste Schritt.
Richtig, und auf eine werteorientierte Außenpolitik gegenüber China vorläufig verzichten.
Bernd Ulrich ist mein Gast, stellvertretender Chefredakteur der Zeit, langjähriger Beobachter der deutschen Politik, der Innenpolitik. Und Sie haben eine Vermutung mit Blick auf eine Partei, die Linke, über die wir viel gesprochen haben, auch in den letzten Tagen, dass da der Untergang wirklich gar nicht so weit weg ist?
Ja, ich glaube, der letzte Akt wird da gerade geschrieben oder vollzogen. Und ich finde es keinen Grund zu jubeln, aber ich glaube, das ist jetzt nicht mehr abzuwenden.
Warum?
Naja, also die eigentliche historische Leistung beispielsweise von Gregor Gysi war ja die Verwandlung der SED in die PDS. Und das war sozusagen die Bewirtschaftung von Ostbiografien vom Totalitären ins Demokratische und die Verwandlung, soweit es möglich war. Und das fand ich eine große historische Leistung, die im Westen damals nicht genug gewürdigt wurde. Allerdings ist eben die Linkspartei vor allem eine Biografiepartei, das heißt eine Partei zur Verteidigung von Biografien, die mit Russland zu tun haben. Das heißt, die Russland nicht so schlimm finden wollten und schon in der DDR nicht und jetzt eben auch nicht, weil es dann antifaschistische Grundhaltungen gibt und die antifaschistischen Kriege. Das ist diese tiefe Sympathie mit Russland und die tiefe Sympathie mit der eigenen Biografie, die genug Brüche erfahren hat. Aber die Linkspartei ist die Partei zur Erhaltung von der Restkonsistenz von Biografien, die mit Russland-Sympathie zusammenhängen. Und das ist eben dramatisch für eine Linkspartei, weil es ihnen wichtiger ist als die soziale Frage, für die sie eigentlich antreten. Es ist ja so, dass die Linkspartei schon längst mit an der Regierung hätte sein können, wenn sie sich nicht so verbockt hätte bei der Außenpolitik. Und das war ihnen aber immer wichtiger. Dies wiederum fiel in zwei Teile. Das eine ist die Russlandfreundlichkeit und das andere, dass sie gegen jede Art von militärischer Intervention des Westens waren. Es gibt aber momentan beim Westen fast überhaupt kein Bedürfnis mehr nach militärischen Interventionen irgendwo in Arabien oder sonst wie. Das heißt, das ist weggefallen. Es bleibt nur noch Russland übrig. Und trotzdem hält sich die Linkspartei sozusagen regierungsunfähig. Und indem sie das tut, in dem Moment, wo sie das immer noch tut, explodiert das Russland-Problem ihnen in der Hand und jetzt ist deswegen, glaube ich, vorbei.
Tja, man kann, wenn man mal zurückschaut, ja fast sagen, es ist ein historischer Glücksfall, Glückszufall, dass es zu dieser rot-grün-roten Konstellation nach der Bundestagswahl nicht gekommen wäre, weil das wäre dann ja jetzt ernsthaft eine hätte wahrscheinlich schon zum Regierungsbruch geführt.
Absolut, aber es ging ja eben nicht wegen der, vor allem wegen der Russlandpolitik. Und da gibt es auch keinen großen Unterschied zwischen den sozusagen Realos bei der Linkspartei wie Gregor Gysi und den Fundamentalisten um Sarah Wagenknecht, weil da bei der Biografieverteidigung sind sich alle einig.
Wobei natürlich schon ein bisschen unterschiedliche Analyse und Tonlagen auch zwischen einem Gregor Gysi und auch einer Sarah Wagenknecht sind. Ich würde aber nochmal eine Lanze brechen. Die Russland-Thematik ist natürlich eine, aber dass es im deutschen Parteienspektrum eine Partei gibt, die ganz klassisch pazifistisch argumentiert, die sagt quasi in einer gewissen Kompromisslosigkeit, wir glauben nicht an die Logik des bewaffneten Konfliktes und der Lösung darüber. Wenn es das nicht gäbe, dann würde doch auch was fehlen im politischen Angebot.
Das weiß ich nicht, ob es eine pazifistische Partei geben muss. Es gibt jedenfalls keine, die Linkspartei ist auch keine, weil sie nicht so stark gegen das Militär von anderen als den westlichen Ländern sind. Also die russische Armee hat schon sehr viel Sympathie bei der Linkspartei und also sind keine Pazifisten, dafür müsste man ein ganz anderes Konzept vertreten.
Ja, obwohl, also ich glaube, sie machen jetzt aber natürlich auch, brechen jetzt den Stab insgesamt über der gesamten Partei auch für Befindlichkeiten. Wenn man sich die Stellungnahmen anhört, auch der Parteiführung, da ist schon natürlich eine ganz klare Verurteilung auch dieses Angriffskrieges. Und
ja, natürlich. Ja,
das ist, selbst bei Sarah Wagenknecht.
Genau, aber es dauert immer nur eine Millisekunde, bis das Aber kommt oder die ganzen Abers. Und man kann den Krieg verurteilen, den Angriffskrieg, und dann sagen aber auf keinen Fall Sanktionen, aber auf keinen Fall Waffenlieferungen. Ja, was heißt das denn? Das heißt freie Fahrt für Putin.
Ich habe ja auch eine zweite Vermutung, warum es der Linkspartei insgesamt nicht so gut geht. Und das liegt einfach daran, dass die SPD zurück ist. Und zwar im doppelten Sinne, natürlich in der Regierungsverantwortung, aber ja auch letztendlich sozialpolitisch zurück auf alten Pfaden. Also tendenziell Ausbau des Sozialstaats, tendenziell eben keine Kürzung. Die Notwendigkeit für eine Linke links der SPD ist natürlich auch viel weniger gegeben als beispielsweise zu Seiten Gerhard Schröders. Oder wie hieß der Generalsekretär nochmal? Olaf Scholz damals.
Ja, man könnte sagen, dass die SPD jetzt in diesem Jahr die Agenda 2010 endlich ausgeschwitzt hat. Schon im Jahr 2022 hat die Agenda 2010 ausgeschwitzt und insofern ist noch ein weiterer Grund, warum die Linkspartei existiert, nicht mehr so virulent, sagen wir zumindest.
Naja, ich beende das mal an dieser Stelle mit vielleicht für die Linkspartei-Funktionäre ganz hoffnungsvollen Aussagen. Totgesagte leben länger. Wir werden es sehen. Bernd Ulrich, aber an dieser Stelle muss ich einen Schlussstrich machen. Ich sage Dankeschön, dass Sie heute hier waren bei uns im Deutschlandfunk Kultur.
Ich habe zu danken.